Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen.
Eine Kugel Erdbeer in der Waffel.
Ich hätte gern zweimal eine Kugel, einmal Kokosnuss und einmal Cranberry.
In welcher Staffel?
In der Waffel.
Der nächste bitte.
Also ich mag eigentlich alle Eissorten, weil ich einfach auch lecker finde.
Tja, so wie dieser kleinen Hörerin geht es wohl vielen Menschen in Deutschland und so ist Sommerzeit hierzulande seit Jahrzehnten immer auch Eiszeit. Ob als Eis am Stiel, als Sorbet oder als Erdbeereisbecher in der Eisdiele oder ganz klassisch eben als Kugeleis im Hörnchen. Eis und Eiscreme, das passt eigentlich immer. Wie man solche eiskalten Leckereien auch selbst machen kann, darum geht es heute bei uns im Marktplatz. Unser Thema heute, Eiscreme selber machen, süßer Genuss in vielen Geschmacksrichtungen. Hier bei mir im Studio begrüße ich dazu als Experten zum einen Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie ist Ernährungsexpertin und macht auch selbst gerne Sorbets, hat sie mir erzählt. Hallo und herzlich willkommen, Frau Vogelpohl. Als zweiten Gast begrüße ich Robert Kneschke aus Köln. Er ist eigentlich Fotograf, betreibt aber seit Jahren das Blog eismachen.de, auf dem es massenhaft Tipps und Rezepte zum Nachkochen gibt. Herr Kneschke, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Hallo und schließlich begrüße ich in unserer Runde noch Yüksel Seyer. Sie betreibt gleich mehrere Eisdielen in München. Vor allem aber hat sie gerade ein Buch rund ums Eismachen veröffentlicht, die Eisbibel. Und ein paar Tricks und Ideen aus ihrem Buch wird sie uns hoffentlich heute auch verraten. Frau Seyer, herzlich willkommen hier im Marktplatz.
Guten Morgen.
Und natürlich freuen wir uns hier beim Marktplatz auch immer auf die Fragen und Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer. Dieses Mal eben rund ums Eis und um Eis selber machen. Vielleicht haben Sie ja selbst schon mit verschiedenen Rezepten experimentiert, arbeiten Sie vielleicht bisher ohne Eismaschine und überlegen sich, ob sich vielleicht eine Eismaschine lohnen würde. Oder haben Sie vielleicht beim Eismachen Probleme oder Misserfolge erlebt? Müssen Sie bei Ihren Rezepten vielleicht besondere Dinge wie Allergien oder Unverträglichkeiten beachten? Oder wollen Sie vielleicht einfach auf Ei- und Milchprodukte verzichten und müssen deshalb viele Rezepte für sich abwandeln? Tja, und welche Geschmacksrichtungen sind vielleicht Ihr ganz persönlicher Geheimtipp? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund ums Thema Eismachen. Robert Kneschke, Sie arbeiten eigentlich als Fotograf, ich habe es gesagt, und fotografieren dabei eigentlich hauptsächlich Menschen. People-Fotografie nennt man das offenbar heutzutage.
Genau.
Nebenbei betreiben Sie aber inzwischen seit fast 9 Jahren das Blog eismachen.de. Wie hat denn Ihre Leidenschaft zum Eismachen angefangen?
Eis gegessen habe ich natürlich schon immer gerne, wie das jeder macht, aber meine erste Eismaschine habe ich bekommen, als ich ein Konto bei einer Bank eröffnet habe und man immer diese Prämien bekommt und bin da im Sommer hingegangen und da war gerade so ein Schild, ja, hier gibt es eine Eismaschine kostenlos im Konto dazu, da dachte ich mir, na klar, probiere ich das mal aus und hab damit eigentlich jahrelang eigentlich immer nur Erdbeereis gemacht, weil das mir am besten geschmeckt hat. Und irgendwann dachte ich mir, ich will mich selbst ein bisschen herausfordern, auch mehr über diesen Prozess lernen und habe mir gedacht, wie ich das bei der Fotografie gemacht habe, dass ich einen Blog zu dem Thema gemacht habe, um mehr zu lernen und habe halt auch einen Blog zum Thema Eismachen gemacht, um eben mich selbst herausfordern zu müssen, verschiedene Rezepte auszuprobieren, die Theorie dahinter zu verstehen und ja, mich selbst ein bisschen zu fordern.
Wie erfolgreich waren denn Ihre allerersten Versuche beim Eismachen? Das war ja offenbar auch eine ganz einfache Eismaschine, habe ich auf Ihrem Blog gelesen.
Genau, das war so eine passiv gekühlte Eismaschine, wo man diesen Eisakku ins Gefrierfach legen musste und warten musste. Das hat natürlich funktioniert, aber vor allem eben auch deshalb, weil ich dieses eine Standardrezept habe, was ich quasi dann auswendig konnte.
Perfektioniert haben.
Genau, da ging dann nichts mehr falsch zu machen, aber sobald dann andere Sorten ins Spiel kamen, musste man dann wieder von vorn überlegen, was muss man beachten und was nicht, ne?
Und ich habe gelesen, Sie sitzen gelegentlich in der Jury bei Eisfestivals, beim Gelato-Festival. Das klingt nach einem tollen Job. Oder hängt einem das Eis dann relativ schnell zum Halse raus?
Der Trick ist natürlich, man darf da nicht 2 Kugeln von jeder Sorte essen, sondern man isst halt behutsam kleine Probelöffel, spült halt oft mit Wasser nach, damit man sich eben auch darauf konzentrieren kann, wie die Konsistenz ist und diesen Zuckergeschmack so ein bisschen von der Zunge bekommt, damit man auch die verschiedenen Sorten unterscheiden kann. Aber nach ein paar Stunden wird es dann schon anstrengend. Aber dafür sind es eben auch Sorten, die man nicht in jeder Eisdiele bekäme.
Wie viele verschiedene Sorten oder Proben testen Sie denn an so einem typischen Tag, wo Sie in der Jury sitzen?
Das sind dann schon über 20 Sorten auf jeden Fall.
Uiuiui. Ja, und was sind aktuell Ihre Lieblingssorten oder die spannendsten Entdeckungen, die Sie eben bei diesen, bei dieser Arbeit vielleicht auch entdeckt haben?
Es gab halt einen Eismacher, der hat versucht, wie das jetzt auch beim so im Anführungszeichen Eis des Jahres, dem Schwarzwälder Kirscheis, der Fall ist, Gebäcksorten als Eis umzuwandeln. Ich glaube, das war so eine Art Bienenstich, also mit Honig, mit diesem Streuseln im Eis und so ein bisschen Kuchenteig noch. Das war halt so eine von der Konsistenz und vom Geschmack etwas, was man lange suchen müsste woanders.
Mhm. Frau Seyer, Sie betreiben nicht eine, sondern gleich drei Eisdielen in München, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie sind Sie denn persönlich zum Eis gekommen?
Ja, Eis gegessen habe ich schon immer sehr gerne als Kind. Da kann ich mich Herrn Kneschke anschließen. Und wir waren absolute Quereinsteiger. Ich habe mich immer schon mit Essen und Trinken befasst und auch mit Eismachen an sich. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wir würden auch gerne Eisdiele machen. Und so haben wir dann 1997 war das, also auch schon wieder ewig her, unsere erste Eisdiele gemacht. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir in München die Firma Engert Eis übernehmen konnten. Und da haben wir nicht lang rumgefackelt und das gemacht.
Und jetzt eben drei Eisdielen. Mhm. Und dann haben Sie jetzt ein Buch veröffentlicht. Wenn wir im Fernsehen wären, würde ich es groß in die Kamera halten. Mhm. Die Eisbibel. Mhm. Eissorbets, Parfaits, Frozen Desserts, 100 Rezepte vom Eisprofi. Das klingt erstmal gut. Die Frage ist nur, machen Sie sich damit nicht irgendwie selbst dann Konkurrenz? Haben Sie nicht Angst, dass die Kunden dann nicht mehr in Ihre Eisdiele kommen, wenn Sie jetzt hier alle Rezepte verraten?
Nein. Überhaupt nicht, weil letzten Endes ist es so, wenn ich spazieren gehe und gehe in eine Eisdiele bei schönem Wetter und dann habe ich eben eine gewisse Auswahl und nehme dann eben kugelweise mein Eis mit und die Eismaschine setze ich ja eigentlich dann an, wenn ich vielleicht Besuch bekomme oder für was Besonderes, wenn ich ein Menü mache als Abschluss oder einfach mal nicht aus dem Haus gehen will und dann eben eine Sorte oder vielleicht auch zwei Sorten dann machen kann.
Mhm. Aber viele Eisdielenbetreiber tun sehr geheimnisvoll um ihre Rezepturen und sagen, nein, das ist alles ganz streng geheim. Mhm. Benutzen Sie in Ihrer Arbeit in den Eisdielen auch tatsächlich Rezepte aus diesem Buch oder ist das schon teilweise abgewandelt und man muss dann vielleicht auch, um es im größeren Maßstab zu produzieren, doch auch noch bestimmte Zusatzstoffe reintun?
Im Großen und Ganzen sind da schon die Rezepte.
Okay.
Genau.
Mhm. Okay. Ja, und was auch an Sie die Frage, was ist denn Ihre ganz persönliche Lieblingssorte?
Schon immer Stracciatella-Eis.
Stracciatella-Eis, ja. Okay. Frau Vogelpohl, Sie arbeiten bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie sind dort Ernährungswissenschaftlerin. Und können Sie als Ernährungswissenschaftlerin und Verbraucherschützerin eigentlich tatsächlich unbeschwert Eiscreme genießen? Oder hat man dann doch irgendwie immer so latent so ein schlechtes Gewissen? Entweder wegen der vielen Kalorien, die da angeblich drin stecken sollen. Ich glaube das ja nicht. Oder weil man vielleicht doch irgendwelche Bedenken hat, dass es Probleme mit Hygiene und so gibt.
Also ich kann Eis schon wirklich genießen und finde es auch ein ganz wunderbares Lebensmittel. Allerdings muss man wissen, das ist eigentlich eine Süßware, die man in kleineren Mengen essen bzw. genießen soll. Und wenn man dann auf Kalorien achtet, ja, das muss man eben einplanen. Eis ist nun mal zucker- und fetthaltig, hat also Kalorien, aber schmeckt natürlich wunderbar. Und wenn man es mit einplant, ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, und was die Hygiene angeht, ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Wir wissen, dass das Hygieneproblem bei industriell gefertigtem Eis überhaupt keins ist. Also da gibt es so gut wie keine Beanstandungen. Probleme kann es in Eisdielen geben, also die Lebensmittelüberwachung oder auch eigene Markttests, die wir ab und zu mal durchführen, haben gezeigt, dass es schon in Eisdielen Unterschiede gibt. Es gibt welche, die arbeiten wunderbar, sehr hygienisch. Es gibt aber auch welche, wo es wirklich Hygieneprobleme gibt.
Und welche Eissorten essen Sie persönlich am allerliebsten?
Ja, also mein Favorit ist neben Fruchteis auch Nusseis.
Nusseis, oh ja, das habe ich auch immer gern gegessen. Ja, dann sind wir jetzt auch schon fast mittendrin im Thema. Vielleicht sollten wir zuerst aber mal ein paar Dinge, paar grundlegende Unterschiede erklären. Sie haben jetzt gerade gesagt, das Eis in der im Supermarkt, da muss man sich wenig Gedanken um die Hygiene machen. Aber da begegnen einem ja ganz unterschiedliche Begriffe. Da gibt es dann Eis, es gibt Eiscreme, es gibt Sahneeis, Fruchteis, Milchspeiseeis. Vielleicht können Sie mal ganz grob erklären, was sind denn da die wichtigsten Unterschiede?
Ja, das ist ganz, also für den Verbraucher ist es total schwierig und auch wirklich undurchsichtig, finde ich jedenfalls. Die Bezeichnungen ähneln sich alle, sind aber wirklich unterschiedlich. Also beispielsweise gibt es kaum noch eine Eiscreme im Handel. Eiscreme, es gibt die Leitsätze für Speiseeis, die geben vor, die haben zwar keinen gesetzlichen Charakter, aber sie haben einen Empfehlungscharakter und alle Überwachungsbehörden und auch die Hersteller richten sich nach diesen Leitlinien. Und eine Eiscreme, wenn sie so heißt, darf zum Beispiel nur Fette aus der Milch haben, also Milchfett enthalten. Wenn wir aber ein Eis haben,
wenn einfach nur Eis draufsteht,
wenn nur Eis draufsteht, ja, wenn nur Eis draufsteht, dann dürfen auch Fremdfette zugegeben werden. Also in der Regel findet man auch immer ein bisschen Milchfett, aber in der Regel auch Fremdfette. Und meistens setzen die Hersteller dann Kokosfett ein.
Mhm. Heißt das, ein Eis, wo nur Vanilleeis draufsteht, ist eigentlich eher ein schlechteres Eis, Frau Seier? Oder ist das qualitativ besser oder schlechter? Kann man da irgendwelche Ableitungen aus dem Namen ziehen?
Wenn Vanilleeis draufsteht, sollte auch Vanille drin sein. Mhm. Sonst würde draufstehen Eis mit Vanillegeschmack.
Okay.
Und Eis mit Vanillegeschmack heißt, es ist ein Aroma zugesetzt. Mhm. Wenn aber Vanilleeis drinsteht, muss Vanille drin sein, zumindest natürliches Aroma.
Und der Unterschied zwischen Vanilleeis und Vanilleeiscreme, ist das tatsächlich eins davon dann besser oder schlechter? Oder ist das einfach nur eine Frage, man hat halt andere Zusatzstoffe
genommen?
Also
Vanilleeiscreme heißt, es ist kein Fremdfett enthalten.
Ja.
Und es besteht nur aus Milch und Sahne im besten Fall. Und es ist auch kein Wasser zugesetzt.
Mhm. Würden Sie sagen, das eine ist besser als das andere? Oder ist das?
Ja, es ist Geschmackssache letzten Endes. Aber von der Qualität her ist natürlich die Eiscreme besser.
Okay. Mhm. Herr Knischke, würden Sie sagen, auf was achten Sie, wenn Sie Eis kaufen? Oder kaufen Sie gar kein Eis mehr?
Also vor allem natürlich eher im Urlaub, dann auch in der Eisdiele, aber da ist genau das gleiche Problem. Sobald ich bei einer Eisdiele sehe, dass bei den Schildern draufsteht Vanilleeis mit Vanillearoma, dann mache ich da einen großen Bogen drum. Mhm. Also so eine Eisdielen würde ich nicht besuchen. Und auch bei den Eissorten, die ich kaufe, achte ich drauf, dass ich wirklich eher die Sorten kaufe, die mit Ei, Sahne und Milch arbeiten und nicht mit Pflanzenfetten oder anderen Sachen.
Mhm. Frau Vogelpohl, Sie wollten noch was
ergänzen. Ja, ich finde zum Beispiel ganz kompliziert, meine ich immer, ist es bei Erdbeereis. Wenn Erdbeereis draufsteht, dann sagen die Leitsätze, müssen auch mindestens 20% Erdbeeren drin stecken. Wenn da aber steht Eis mit Erdbeeren, klingt ja ähnlich, da müssen nur mindestens 10% Erdbeeren drin sein. Und wenn da steht Eis mit Erdbeergeschmack, dann heißt es eigentlich, da müssen überhaupt keine Erdbeeren drin sein, sondern Erdbeeraroma nur.
Okay, genau. Also man kann schon ein bisschen anhand der nicht ganz so klaren Begrifflichkeit erkennen, ob was ein etwas hochwertigeres Eis ist. Auf was kann man denn achten, wenn man es, ich sag mal, im Eisbecher hat oder auf dem Hörnchen hat? Woran erkennt man da, ob ein Eis gut ist, Frau Seier?
Wenn Sie das Eis essen, haben hinterher keinen Fettbelag auf der Zunge.
Mhm.
Als würde man an einem Fettstift geschleckt haben. Dann ist Pflanzenfett drin und wahrscheinlich Pflanzenfett drin. Und das deutet dann darauf hin, dass auch mit dem Pflanzenfett natürlich auch gearbeitet wurde.
Mhm.
Oder bei Fruchteis zum Beispiel, bei Sorbets, wenn Sie das essen und verzeihen Sie jetzt, wenn ich es so sage, aber Sie haben immer wieder diesen Geschmack, der kommt Ihnen immer wieder hoch. Das deutet dann auf ein künstliches Aroma hin.
Okay.
Dass eben im Erdbeereis vielleicht auch eine industrielle Eispaste mitverwendet wurde.
Das kann man alles vermeiden, indem man sein Eis selber macht. Fangen wir mal mit den ganz einfachen Sachen an, die man vielleicht auch ohne Eismaschine machen kann. Ich könnte mir vorstellen, eines der einfachsten Sachen ist da sicherlich ein Eis am Stiel. Was brauche ich dafür? Wie aufwendig ist das zu machen, Frau Seier?
Das ist gar nicht aufwendig. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ein bisschen Joghurt im Kühlschrank. Das kann man einfach nur ein bisschen süßen nach Geschmack. Vielleicht ein paar Beeren unterrühren und dann in die Form füllen und eingefrieren.
Das war's dann
schon.
Mehr
ist es nicht, genau.
Okay.
Natürlich ist es nicht cremig, es ist dann schon ein bisschen massiver, aber dafür geht's halt schnell.
Und es gibt da aber auch Varianten für Fortgeschrittene bei diesem Eis am Stiel, ne? Da habe ich auch in Ihrem Buch, glaube ich, ein, zwei Rezepte gesehen.
Ja, mit Karamell, also als Karamelleis dann, da, ja, man kann auch Früchte, ein bisschen Prosecco reinmachen.
Prosecco.
Oder Sekt, oder genau, und auch einfrieren. Friert sich natürlich nicht so gut durch den Alkoholgehalt, aber es geht, ich habe es probiert.
Und was für Förmchen, wie kriegt man die Form hin? Da gibt es ja einige zu kaufen.
Ja, entweder nimmt man eine Silikonform, da kriegt man es recht gut raus. Oder man hat zu Hause sowieso irgendwelche Förmchen, kleinere, die man einfrieren kann. Und hat diese Holzstiele, die man dann dazu setzt.
Das passt.
Ist nicht so schwer, ja.
Herr Knischke, machen Sie auch Eis am Stiel oder ist das eher für Sie was für Anfänger?
Ich mache auch Eis am Stiel, aber wenn, dann schon eher so mit mehreren Sorten oder so, damit das auch nach was aussieht. Aber persönlich bin ich eher der Eis mit dem Löffelesser.
Frau
ich
Vogel-
auch, ja.
Frau Vogelpohl, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie machen gerne Sorbets zu Hause. Das geht auch ohne Eismaschine, habe ich gelesen, ne?
Ja, ich habe auch gar keine Eismaschine. Ich mache das einfach in der Küchenmaschine.
Okay.
Und dann nehme ich, ach, das ist auch ganz simpel, dann nehme ich Tiefkühlfrüchte, Sahne, Milch oder Joghurt, je nach Geschmack, etwas Süßungsmittel und dann wird das einfach im Mixer aufgeschlagen und dann muss man es natürlich sofort essen, aber es schmeckt wunderbar. Vielleicht an dieser Stelle noch diese, man muss Tiefkühlfrüchte nehmen, sonst wird das nichts, sonst geht das nicht.
Sonst wird es halt nicht kalt.
Nee, das wird kein Eis. wichtig ist vielleicht, wenn man das für, also beispielsweise in der Gemeinschaftsverpflegung macht oder wenn man Gäste hat, sollten diese Tiefkühlfrüchte, sollten es keine gekauften sein, dann empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass diese Tiefkühlfrüchte nochmal aufgekocht werden sollen, weil die Gefahr groß ist, dass die mit Bakterien verunreinigt sind. Also das war mal vor einigen Jahren der Fall. Da gab es über 10.000 Krankheitsfälle. Und man hat lange überlegt, woran liegt das? Und das lag tatsächlich an den Tiefkühlbeeren, die dort ohne Kochen gegessen wurden. Und die waren verunreinigt. Und deshalb gibt es diese Empfehlung, in der Gemeinschaftsverpflegung keine Tiefkühlfrüchte roh zu essen. Man kann das natürlich auch mit frischen Früchten machen. Die muss man dann allerdings vorher einfrieren, die braucht man dann nicht aufkochen.
Eiscreme selber machen, süßer Genuss in vielen Geschmacksrichtungen, das ist heute unser Thema. Bei mir im Studio sind dafür weiterhin Robert Kneschke. Er betreibt das Blog eismachen.de, was man eintippen soll. Eis-machen.de, hat er mir eben gerade nochmal gesagt. Dann haben wir Yüksel Seier, sie hat gerade das Buch Die Eisbibel veröffentlicht. Und Monika Vogelpohl, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf Ihre Fragen und Anregungen zum Thema. Wir haben in der vergangenen halben Stunde viel über ganz einfache Varianten geredet, wie man Eis machen kann ohne Eismaschine. In der nächsten halben Stunde soll es um die richtig echte Eiscreme gehen, nicht zuletzt ums Vanilleeis und wie die Waffel ins Hörnchen kommt. Meine Kollegin Antran hat dafür schon mal den Profis über die Schulter geschaut und eine Eisdiele in Köln-Ehrenfeld besucht.
Ich liebe Eis in jeder Form. Fruchtig wie in einem Sorbet oder cremig als Milcheis. Aber am liebsten, da mag ich mein Eis ganz frisch auf dem Waffelhörnchen von der Eisdiele von nebenan. Und so eine Eisdiele besuche ich jetzt.
Hallo, ich bin Micky, hi.
Das ist Michaela Staffel, genannt Micky, selbsternannte Eisdealerin aus Köln. Sie ist Besitzerin eines kleinen, gleichnamigen Ladens im Stadtteil Ehrenfeld. Seit 2015 stellt sie hier ihr Eis selbst her.
Also das entsteht mit ganz viel Liebe und nur mit natürlichen Zutaten und ganz viel Zeit.
Die Liebe zum Eis hat Michaela Staffel von ihrer Mutter geerbt. Und ihre Eltern sorgen im Sommer auch gern für frische Zutaten.
Die beliefern mich dann teilweise auch, wenn die rote Mirabelle im Garten geerntet haben, dann bringen die mir Fruchtpüree vorbei. Dann gibt es halt für kurze Zeit dann nur die rote Mirabelle aus dem Garten meiner Eltern.
Als ich komme, wird gerade Vanilleeis hergestellt. Immer noch eine der beliebtesten Sorten der Deutschen. Und große Eisfabriken stellen davon täglich tausende Liter her. Bei der Eisdealerin geht es eine Nummer kleiner zu. Aber auch hier ist das Vanilleeis der große Verkaufsschlager. Und deshalb stehen im Eislabor gerade 6 große, 10 Liter Bottiche. Sie sollen mit Vanilleeis gefüllt werden. Das heißt, heute werden allein 60 Liter Vanilleeis hergestellt. Ein Teil davon auch in einer veganen Variante, erklärt Michaela Staffel.
Also das muss man zu schätzen wissen, wenn man halt woanders eine Vanille isst und da ist noch nicht mal ein kleiner schwarzer Punkt drin, dann ist das halt nur ein Vanillearoma. Ich produziere mein Eis halt mit selbstgekochter Vanillepaste und frischen Vanilleschoten ausgekratzt, nochmal mitgekocht im Pasti.
Das macht die Vanille in der Produktion derzeit auch zur teuersten Sorte, noch vor Pistazie. Auf dem Markt kostet ein Kilogramm gemahlene Vanille schließlich stolze 600 Euro. Im kleinen Eislabor, noch nicht mal 10 Quadratmeter groß, versteckt hinter einer Tür direkt neben der Theke, herrscht eine Affenhitze. Hier stehen die verschiedenen Eismixe parat. Die Eimer mit der Vanillemischung sind voll mit weißer Flüssigkeit, auf der oben ein schwarzer Film schwimmt. Die Vanillepaste. Das Ganze muss jetzt nochmal gut durchgerührt werden mit dem Pürierstab. Umso länger, desto besser.
Das gibt auch nicht Amokis.
Michaela Staffel sagt dazu, den Eismix reifen lassen.
Nach dem Mixen kommt das Pasteurisieren. Vanilleschoten auskratzen vorher auch in die Mixer rein. Dann wird die Vanilleschote noch mitgekocht. Dann wird die dann nach dem Kochen auch nochmal ausgekratzt. Und dann ergibt es auch nochmal so einen richtig kräftigen Vanillegeschmack.
Danach kommt alles in die Eismaschine, den sogenannten Frierer.
Und jetzt lassen wir direkt die andere Vanille runter in den Frierer.
Der Frierer ist wassergekühlt. Drin wird das Eisgemisch schön gleichmäßig gerührt, bis es cremig wird. Nach ca. 15 Minuten ist die Eismaschine fertig.
Jetzt wird immer noch der Rest aus der Maschine rausgeholt. Schön ausgekratzt per Hand. Alles ist gutes Eis.
In Schalen gefüllt geht es sofort in den Schockfroster. Da kommt das Eis auf Temperatur. Minus 17 Grad. Genau richtig zum Servieren.
Qualitätscheck.
Was sagt die Expertin?
Köstlich, sag ich.
So, nach einer Stunde im Eislabor bei 40 Grad Dauer mixen, pasteurisieren, Schockfrosten, bin ich fertig und weiß, wie die Vanillekugel aufs Hörnchen kommt. Lecker.
Anne Tran war das, für uns die Eisdealerin in Köln-Ehrenfeld besucht hat und ihr beim Vanilleeismachen zugeschaut hat. Frau Seyer, ich habe es eben schon gesagt, Sie betreiben in München gleich mehrere Eisdealen. Da kam Ihnen jetzt vermutlich einiges bekannt vor.
Sehr.
Sehr. Wie viel Vanilleeis wird denn bei Ihnen so in der Regel auf einen Schlag produziert?
Wir kochen, pasteurisieren 600 Literweise.
Holla, das ist eine ganze Menge.
Genau, aber es wird handwerklich genauso hergestellt, wie eben gehört, auf traditionellen Eismaschinen, handwerklich. Wir arbeiten auch mit echter Vanille. Mhm. Aber wir machen es dann eben ein bisschen größer. Dann eben 600 Literweise.
Was macht denn eigentlich die Eismaschine? Was ist deren Aufgabe?
Die friert es, also die kühlt das Eis erstmal die Masse runter, friert es dann. Und beim Frieren wird vom Rand immer wieder mit einem Schaber das gefrorene Eis abgeschabt. Und daher wird dann ein bisschen Luft untergemischt und dann kommt auch die Cremigkeit.
Warum ist das wichtig, dass dieses Eis abgeschabt wird? Also ich meine, viele Leute haben ja auch schon mal was einfach in den Kühlschrank getan und dann
dann wissen sie ja, wie das, genau. Dann
hat man einen Eisklotz.
Dann hat man einfach einen Eisklotz, genau. Und man will ja keinen Eisklotz haben, sondern ein cremiges und ein bisschen luftiges Eis. Und das wird dann natürlich dann durch diese Abschabetechnik dann gemacht. Also es wird cremig.
Es wird cremig, Eiskristalle werden kürzer und so.
Sie brauchen auch Luft im Eis. Das ist ganz normal und natürlich, so um die 20-30% maximal. Aber eben nicht mehr.
Okay. Mhm. Ja, das ist auch tatsächlich immer wieder ein Kritikpunkt, dass angeblich in kommerziellem Eis zu viel Luft drin sei, Frau Vogelpohl. Muss ich da aufpassen? Kann ich das irgendwie erkennen von außen?
Ja, das ist gar nicht so leicht für Verbraucher. Man kann es vielleicht daran erkennen, dass auf der Verpackung das Volumen angegeben wird, also in Milliliter. Und die meisten Hersteller, wenn ich jetzt eine Eispackung habe, geben das auch in Gewicht an. Und da besteht immer eine Differenz. Also beispielsweise kann das Volumen 900 Milliliter haben und das Gewicht 510 beispielsweise. Und daran sehe ich, dass ja Luft eingeschlagen ist. Und das ist auch das Problem für viele Verbraucher, dass das Eis mit viel Luft erstmal sehr viel preiswerter erscheint als das Eis mit weniger Luft. Und das bedingt auch die Grundpreisangabe, die ja am Regal, am Verkaufsregal auch sein muss. Das Eis mit viel Luft, also das erscheint immer deutlich preiswerter, obwohl es das in Wirklichkeit ja gar nicht ist.
Mit einer einfachen Eismaschine für zu Hause kriege ich vermutlich gar nicht so wahnsinnig viel Luft in dieses Eis herein, oder Frau Seier?
Ja doch, diese 10%, 15%, 20% kriegt man schon hin, denke ich.
Genau, aber man wird nicht das erreichen, was die industriellen Eismaschinen aus der Eisdiele schaffen würden.
Ja.
Also die Hersteller, also wenn man jetzt industriell gefertigtes Eis hat, da kann der Lufteinschlag bis zu 150% sein. Und die Leitsätze sagen, im Handwerksbetrieb, also jetzt beispielsweise in der Eisdiele, da ist das deutlich weniger. Da sprechen die von maximal 40%.
Mhm. Da kommt es auch ein bisschen auf die Sorte an immer, dass ein Fruchteis in der gleichen Maschine luftiger wird, mehr Lufteinschlag hat, als jetzt vielleicht ein schweres Schokoladeneis, wo man vorher die Kuvertüre noch geschmolzen hat, das von Haus aus dickflüssiger ist.
Lassen Sie uns über die Eismaschinen nochmal reden. Es gibt da ja ganz zwei grundsätzlich unterschiedliche Modelle. Einmal die, Sie haben es gesagt vorhin, die passiven, das heißt, wo ich einen Kühlakku habe, den ich ins Gefrierfach tue, und die mit einem eingebauten Kompressor, einer eingebauten Kühleinheit. Herr Knischke, Sie haben angefangen mit einem ganz einfachen Gerät. Da liest man häufig, wenn man im Internet Bewertungen liest von solchen Eismaschinen, dass das gar nicht funktioniert und dass das alles ganz doof ist und dass man das Eis damit gar nicht richtig hart bekommt. Was ist da das Problem? Sind die wirklich Mist und man sollte da die Finger von lassen?
Das sind halt zwei verschiedene Probleme. Zum einen muss man natürlich dafür sorgen, also das Prinzip ist ja eines Kälteakkus und die Kälte muss halt erhalten bleiben. Das heißt, er muss halt wirklich lange genug vorgekühlt werden. Die Eismaschine sollte möglichst kühl betrieben werden. Also wenn es draußen 35 Grad sind und man stellt die auf die Terrasse, dann kann so eine Maschine das einfach nicht schaffen.
Also lieber auch in einem kühlen Raum dann Maschinen betreiben.
Man sollte auch alle Zutaten gut vorkühlen. Also ich habe das wirklich auch gemacht teilweise, dass ich meinen Kühlschrank leergeräumt habe im Sommer und dann diese passive Maschine in den Kühlschrank gestellt habe, damit die das dann noch schafft, weil wenn es draußen zu warm ist, schafft sie es halt nicht.
Das sind die Profitricks hier.
Wenn diese Gegebenheiten erfüllt sind, dann wundern sich trotzdem einige Leute, dass es nicht so wie eine Eisdiele wird, weil das eine Maschine einfach nicht schafft. Wir haben das ja auch eben im Beitrag gehört, es kommt danach nochmal auch in der Eisdiele in den Schockfroster und das ist ganz normal, dass das eher so eine Art Softeiskonsistenz hat, wenn es aus der Maschine kommt. Und erst danach, nach dem weiteren Gefrieren, hat es dann halt die festere Konsistenz, die man gewöhnlicherweise kennt.
Also ich nehme es raus aus der Maschine, fülle es in irgendwelche luftdichten Boxen ab, Gefrierboxen. Ich habe immer wieder gelesen, man soll dann da eine Folie drüber machen oder Backpapier oder sowas Ähnliches. Warum ist das wichtig, Frau Seier?
Das schützt ein bisschen vor der Luft. Und wenn es ein bisschen dichter ist, also luftdichter ist, und dann kristallisiert es auch nicht so schnell aus.
Ja, da sind sonst immer Eiskristalle, habe ich.
Ja, die bilden sich ja ganz normal irgendwann und das verhindert man, wenn man eine Folie drauf macht. Mhm. Also man verhindert nicht die Bildung der Eiskristalle, aber es ist zuerst mal luftgeschützter und es ist länger haltbar. Mhm.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herrn Nickisch aus der Grafschaft Bentheim. Herr Nickisch, können Sie mich hören?
Ja, ich höre Sie.
Das ist super. Guten Morgen. Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, ich verfolge das interessant, hochinteressantes Thema. Im Sommer jetzt, bei diesen heißen Tagen, gibt es so sicherlich Möglichkeiten, ein Kräutereis herzustellen, sprich also Minze, Basilikum ähnliches. Ein einfaches Rezept, was nachts zuzubereiten ist für einen Endverbraucher.
Sie haben Interesse an Kräutereis. Das klingt doch interessant. Ja, da frage ich mal meine beiden Eisexperten. Haben Sie Erfahrungen mit Kräutereis gesammelt?
Da fällt mir eigentlich Basilikum-Sorbet direkt ein. Ein Minz-Sorbet zum Beispiel. Ja, was könnte man noch zu Eis verarbeiten?
Also ich mache auch gerne ein Minz-Creme, also Minz-Eis-Creme, mhm. also mit aufgekochter Milch und dann wirklich frische Minze dort also mitkochen, was halt auch den Vorteil hat, das bekommt man eigentlich so gut wie nie in der Eisdiele, weil die natürlich immer Minzöl, Minzaroma und sowas verwenden und das schmeckt dann, also mir eigentlich wirklich zu intensiv dann.
Okay, und Sie machen dann quasi ein klassisches Grundrezept für so Milcheis?
Genau, man macht eine Milchbasis, also quasi wie irgendein Vanille-Eisrezept ohne die Vanille, dafür dann aber viel möglichst aromatische, so marokkanische Minze oder sowas mitkochen.
Frische sogar, genau.
Genau. Mhm.
Herr Nickisch, ist das für Sie eine Variante, sowas mal auszuprobieren?
Ja, grundsätzlich schon. Die Frage ist einfach, welches Gerät nimmt man dann für den Hausgebrauch? Sie haben ja den Freezer oder die Profi-Maschinen. Wie ist das für den Privatverbraucher?
Ja, was würden Sie empfehlen? Also wir haben ja eben gerade über die ganz einfachen Geräte mit Kühlakku gesprochen. Reichen die für den privaten Menschen wirklich aus, der gelegentlich mal ein bisschen Eis macht? Oder sollte man sich schon, wenn man es richtig machen will, tatsächlich so ein Gerät mit Kompressor kaufen? Was sagen Sie, Herr Knischke?
Ich finde, wer gerne Eis isst und das auch regelmäßig machen möchte, im Idealfall auch noch Kinder hat, die das dann sofort wegfuttern, für den würde ich schon eine Maschine mit Kompressor empfehlen, weil die kleinen Geräte mittlerweile auch nicht mehr so teuer sind. Und wer es ohne Maschine überhaupt erst probieren will, kann es natürlich auch machen, indem er diese Eisgrundmasse fertig macht, in den Gefrierschrank stellt und dann wirklich regelmäßig jede halbe bis volle Stunde mit einem Löffel oder einer Gabel vom Rand das nach innen rührt. Man quasi also die Aufgabe der Eismaschine manuell übernimmt. Und das macht man dann 6-8 Stunden lang. Und wenn man dann vormittags angefangen hat, ist man abends quasi fix und alle und kann dann aber auch das Eis genießen.
Es gibt ja tatsächlich regelmäßig für 20 Euro günstige Angebote da im Discounter teilweise zu kaufen von solchen passiven gekühlten Eismaschinen. Reicht das, wenn man wirklich gelegentlich mal Eis macht, auch schon aus? Oder ist das dann in der Regel doch Müll?
Da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich die einfach nicht getestet habe. Ne? Ich kann halt sagen, die Maschinen, mit denen ich gearbeitet habe und die ich im Blog beschrieben habe, die funktionieren. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit vorwagen, zu sagen, eine Maschine, die ich noch nicht ausprobiert habe, irgendwie einschätzen zu wollen.
Das ist eine gute Grundeinstellung. Aber die Technik an sich ist jetzt nicht schlecht, dass man sagen kann, eben mit Kühlakku.
Also der Nachteil von einem Kühlakku ist natürlich, wenn man das Eis gemacht hat, dann ist der Kühlakku erstmal warm und man muss ihn wieder für mindestens 12 bis 20 Stunden kühlen. Also entweder braucht man dann noch einen Ersatzkühlakku, um den auswechseln zu können, oder man muss halt einfach sich dessen bewusst sein, dass man nur alle 2-3 Tage maximal Eis machen kann, während man mit einer Kompressoreismaschine natürlich auch 2-3 Sorten oder mehr Eis hintereinander machen kann.
Wie viel muss man dafür ausgeben für eine brauchbare Kompressoreismaschine? Was würden Sie sagen?
Das hängt so ab 150 bis 200 Euro kriegt man schon ein ziemlich gutes Modell.
Okay, Herr Nickisch, ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen weiter.
Ich nutze die Chance und schiebe noch eine Frage nach.
Ich fürchte,
viele Verbraucher interessiert. Und zwar laktosefreies Eis und wenig Zucker, Sprichwort Diabetiker.
Ja, das
einfaches Rezept.
Das fragen wir gleich noch mal ganz kurz. Aber ich bedanke mich schon mal für Ihren Anruf. Und laktosefreies Eis, das klingt nach einer einfachen Sache. Ist es das in der Praxis auch, Frau Seier?
Ja, ich nehme einfach nur laktosefreie Milch, laktosefreie Sahne und ersetze praktisch meine normale Milch, meine normale Sahne, hoppala, und habe dann praktisch ein ganz laktosefrei ist es ja nie, es ist laktosereduziert, aber habe dann eben ein laktosearmes Eis.
Oder man isst halt Sorbets, wo halt Zucker, genau. Wasser und Früchte drin sind.
Okay, das sind durchaus auch Varianten. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Niedergesäß aus Schönefeld. Er hat eine kleine Eismaschine, habe ich gelesen. Was haben Sie? Haben Sie eine, die aktiv kühlt mit einem Kompressor drin oder eine, wo man einen Kühlakku hat?
Ja, also es ist schon eine mit Kompressor. Die hatte ich mir im letzten Jahr zugelegt, weil mein Plan ist eigentlich der, dass ich habe einen Eisverkaufswagen auch gekauft,
aus Spanien
überführt, mit Softeismaschinen und eigentlich so in die Richtung Frozen-Joghurt wollte ich da gehen, weil das eben auch einfacher wegen der Hygiene zu handeln ist in meinen Augen. Aber ja. Ich bin auch immer gerne am Experimentieren. Also ich sag mal, Gebrauchsanweisung ist so nicht so richtig meine Sache. Und deswegen bin ich auch immer am Rumexperimentieren.
Und was ist Ihr Hauptproblem?
Naja, da bin ich immer am rausgucken, ob das wie das wird. Man weiß ja, es ist wie ein Überraschungspaket immer, aber es schmeckt doch eigentlich in der Regel ganz gut. Meine Familie hat da schon ihre Spezialitäten dann mit Cappuccino-Eis und so. Aber das Hauptproblem, was ich immer habe, was ich in der Literatur jetzt noch nicht gefunden habe, eine richtige Antwort, wie man das Eis mit der Eismaschine cremig bekommt und auch cremig lagern kann, weil bei der Kompressoreismaschine ist das ja meistens so, dass das am Rand fest wird und in der Mitte ist es immer noch.
Okay.
Man kriegt das also kaum raus. Und wie ohne Zusatzstoffe,
ja. Ich glaub, die
ohne
Frage
Alkohol,
ist, die Frage
kriegt man
ist,
das cremig.
Genau, die Frage ist angekommen. Herr Niedergesäß, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich gebe die Frage einfach mal an Frau Seier. Was ist tatsächlich der Trick, dass man ein Eis cremig bekommt? Mhm. Das hängt ja ein bisschen, glaube ich, von ein paar ganz wichtigen Zutaten an.
Erstmal der Zuckergehalt. Also ich brauche mindestens Zuckergehalt von 14% im Eis. Und das ist also wirklich die unterste Grenze. Normalerweise hat man 17-22%.
Und ein höherer Zuckergehalt macht es cremiger.
Macht es eben cremiger, genau. Fett eher nicht so, aber hat auch auf die Konsistenz eine Auswirkung. Und wenn das Eis zu hart wird, ist es eigentlich eine Temperaturgeschichte. Also wenn ich selbstgemachtes Eis im Froster oder also in der Tiefkühlung lagere bei minus 20 Grad, ist es eben hart. Das heißt, ich muss, um es zu verzehren oder um es portionieren zu können, ein bisschen akklimatisieren, am besten im Kühlschrank. Mhm. Einfach im Kühlschrank ein bisschen, ich will nicht sagen antauen lassen, aber die Temperatur erhöhen und dann kann man es dann auch besser portionieren und dann ist es eben nicht mehr so hart.
Mhm. Ja, da sind wir auch gleich bei einer anderen Frage. Wenn man Rezepte variiert, das machen Sie ja, glaube ich, auch, Herr Knischke, an welchen Stellschrauben kann man da problemlos, ich sag mal, rumschrauben? Was sollte man reduzieren? Und wo sollte man im Zweifelsfall doch eher sich an die Mengenangaben halten?
Also das Grundproblem fängt da schon oft an, ob man sich sicher sein kann, dass das Rezept auch wirklich schon mal gut bilanziert ist. Also vor allem, wenn man aus dem Internet, ich sag mal, irgendwas nimmt, dann kann es auch einfach sein, ich sag's mal salopp, dass die Leute, die das geschrieben haben, keine Ahnung haben.
Okay.
Deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinem Blog angefangen, seit einigen Jahren auch die Bilanzierung wirklich dazu zu schreiben, dass die Leute sehen können.
Die Ernährungsangaben und so weiter.
Also ich meine halt, wie viel Prozent Zucker, Fett, Milchtrockenmasse und Wasser und sowas im Eis enthalten sind, weil diese prozentuale Zusammensetzung eben dafür auch wichtig ist, wie der Geschmack und die Cremigkeit letztendlich ist. Und wenn das gegeben ist, also wenn wir halt ein Rezept haben, wo wir sagen, das ist erprobt, das funktioniert, dann ist es natürlich am einfachsten, die geschmacksgebende Zutat auszutauschen. Wenn wir zum Beispiel ein gutes Vanilleeis haben, einfach die Vanille mit einer Tonkabohne zu ersetzen. Oder wenn wir ein gutes Erdbeersorbet haben, die Erdbeere mit einer Johannisbeere oder einer anderen Waldfrucht zu ersetzen. Das sind die Sachen, die relativ gefahrlos gehen.
Mhm. Ja, das klingt doch schon spannend. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Hünecke. Offenbar kochen vor allem die Männer Eis, wie es scheint. Herr Hünecke aus Bremen und Sie haben eine Eismaschine. Was ist Ihre Frage, Herr Hünecke?
Ich habe keine Frage, aber ich hatte Ihre Kollegin schon am Telefon erklärt, dass ich eben halt auch so Tipps habe, wie ich mein Eis cremiger bekommen kann. Mhm. Und zwar, ich habe auch eine Eismaschine mit Kompressor. Also ich würde auch jedem raten, irgendwie lieber eine Mark mehr auszugeben und sich eine Eismaschine mit Kompressor zu kaufen. Mein Gerät ist jetzt natürlich so ein Halbprofi-Teil. Ich habe mich also eingängig mit Eismachen beschäftigt. Ich nehme nur natürliche Aromen, also ganze Früchte, so Erdbeeren oder sonstige Sachen. Und ich hatte mal gelesen, und das hatte mir auch ein Bekannter erzählt, der in einer Eisfabrik gearbeitet hatte, dass die, wenn die für Benelux-Staaten produziert haben, haben die immer Butter in die Eismasse reingemacht. Dadurch wird das Eis cremiger.
Mhm. Okay.
Natürlich auch gehaltvoller.
Okay.
Und
Über den Vorschlag können wir ja mal sprechen. Was?
Das hatte ich dann ausprobiert und ich führe dann auch mal ein bisschen Lecithin so zu dieser Eismasse dazu. Das macht das Eis eben halt auch sahniger und hat einen guten Schmelz. Und die meisten Leute wundern sich immer, dass das Eis zu hart wird. Und ich hatte mal in einem Forum gelesen, dass man, wenn man jetzt 1 Liter Eismasse hat, also 750 Milliliter erst in die Eismaschine gibt und kurz bevor das am Festfrieren ist, dann erst die restlichen 250 Milliliter zugibt.
Herr Hünecke, ich fürchte, die Nachrichten stehen kurz vor der Tür hier. Deswegen muss ich Sie an der Stelle leider abbrechen. Aber ich danke herzlich für diesen Hinweis. Nur ganz kurz, also dieser Zusatz von Butter, ist das tatsächlich was helfen kann, um Eis cremiger zu machen? Was sagen Sie, Frau Seier?
Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Hünecke dann dafür Sahne weglässt. Ob er praktisch Sahne weglässt und dafür Butter nimmt. Ob er es jetzt nimmt nur für die Cremigkeit oder ob er auch einen butterigen Geschmack haben will in seinem Eis.
Da muss man das dann halt eben ein bisschen gucken.
Genau, genau.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Eiscreme selber machen, süßer Genuss in vielen Geschmacksrichtungen. Das ist heute unser Thema und bei mir im Studio sind dafür heute Robert Knischke. Er betreibt das Blog eis-machen.de. Yüksel Seier, sie hat gerade das Buch Die Eisbibel veröffentlicht. Und Monika Vogelpohl, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und mein Name ist Stefan Römermann. Ja, wir haben eben über verschiedene Dinge geredet, die man in Eis einrühren kann. Über zwei wichtige Zutaten und über eine wichtige Zutat, die in vielen Eissorten drinsteckt, haben wir noch gar nicht gesprochen. Das Ei. Frau Seier, was macht das Ei, wenn ich das in die Eismasse reinrühre?
Ei dickt an und dient als Emulgator.
Okay, was heißt Emulgator?
Emulgator, dass Fett-Wasser-Verbindungen zusammengeführt werden und gehalten werden.
Das macht es also irgendwie schön und lecker. Nur ist rohes Ei ja durchaus auch gesundheitlich, hygienisch, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Da können ja durchaus Salmonellen und andere Dinge drin sein. Wie verhindert man, dass das irgendwie gefährlich wird?
Ja, indem man seinen Eismix pasteurisiert, das heißt unterrühren in dem Fall natürlich, auf der Herdplatte auf mindestens 82 Grad bringt.
Okay, das heißt, ich halte dann da immer einen Thermometer rein und gucke oder wie läuft das?
Ja, oder ich gucke einfach kurz vorm Kochen, ziehe es weg, das geht auch.
Okay,
in Ordnung. Was heißt kurz vorm Kochen? Also wenn ich merke, am besten mit dem Thermometer. Thermometer, ich glaube, wenn man da die Erfahrung nicht hat, dann weiß man nicht, wann 80 Grad erreicht
sind. Sie gucken da gar nicht mehr aufs Thermometer.
Genau.
Okay. Es gibt aber durchaus auch Varianten, wenn Leute sagen, Ei ist mir dann doch ein bisschen zu heikel, ob ich das alles richtig hinkriege. Sie haben in Ihrem Buch auch eine ganze Menge Rezepte ohne Ei drin. Genau, was macht man dann stattdessen?
Ich ersetze das Ei mit zum Beispiel Johannisbrotkernmehl. Das bindet auch und emulgiert ein bisschen. Und das reicht dann auch völlig aus.
Johannesbrotkernmehl, wo bekomme ich das? Das habe ich noch nie im Laden irgendwo gesehen. Wo kauft man sowas?
Also ich habe das schon gesehen im Reformhaus. In Naturkostläden habe ich es auch schon gesehen und online sowieso.
Okay. Und da braucht man sehr viel von? Oder ist das eher immer nur ein paar Gramm pro?
Ja, ganz wenig. Ich brauche für eine Bindung 1-2 Gramm je nach Menge.
Also da braucht man wirklich so wenig, dass man das auch wirklich mit einer Briefwaage abwägen sollte, weil der Unterschied zwischen 1 oder 1,5 Gramm kann dann schon ein Eis quasi zu dickflüssig machen sonst.
Okay. Eine andere Variante, die ich gelesen habe zum Andicken, ist Stärke zu nehmen. Also so ein bisschen wie wenn man Vanillepudding oder so kocht und das selber macht. Was sind Ihre Erfahrungen mit solchen Rezepten, Herr Knischke?
Das funktioniert auch. Man muss halt wirklich immer nur wissen, wie viel man benutzt, weil Stärke halt weniger Bindekraft hat als Johannesbrotkernmehl und diese verschiedenen Binderarten, also es gibt ja auch nur Guarkernmehl, Apfelpektin und so, die teilweise sich auch multiplizieren in der Wirkung, wenn man verschiedene zusammen benutzt. Da muss man dann wirklich sehr genau arbeiten und also ich habe wirklich in der Tat dann eine Briefwaage, wo ich das mit 0,1 Gramm Schritten abwäge, damit das nicht zu viel wird.
Sonst. Und wenn ich halt Stärke nehme, muss ich den Milchmix auch aufkochen, weil sonst die Stärke nicht bindet.
Okay.
Und Johannesbrotkernmehl hat, ich sehe es als Vorteil, dass man es eben nicht aufkochen muss und auch sogar kalt bindet. Mhm. Also wenn man jetzt ein Sorbet macht, dass man jetzt eben nicht aufkochen möchte, dann kann ich das auch nehmen und es bindet genauso gut.
Mhm. Nun liest man auch in vielen Rezepten, dass Glucose oder Glucosepulver eingerührt werden soll. Mhm. Vielleicht, Frau Vogelpohl, vielleicht können Sie als Ernährungswissenschaftler mal kurz erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen normalem Zucker und Glucosepulver?
Also das ist im chemischen Bereich, also unser normaler Haushaltszucker besteht aus Glucose und Fructose, also aus zwei Zuckerbausteinen. Und die Glucose hat nur einen Zuckerbaustein, ist aber auch ein Zucker und hat genau die gleichen physiologischen Eigenschaften oder Nachteile wie der Haushaltszucker.
Also das ist jetzt nicht was ernährungstechnisch Böses, wenn da irgendwie Glucose oder Glucosesirup steht. Das ist in der Hinsicht unbedenklich. Ja. Und was macht das beim Eismachen für einen Unterschied? Weil wie gesagt, es steht häufig, man soll Zucker nehmen und dann noch irgendwie Glucosesirup, Frau Seier.
Das verhindert das schnelle Auskristallisieren des Eises.
Das Auskristallisieren.
Ja, also genau. Wenn man es eben ein bisschen lagert, dass wenn man es dann isst, dass dann so Eiskristalle bilden.
Nun, Glucose.
Das verhindert man dann dadurch.
Glucose, ist es da egal, ob ich Glucosepulver oder Glucosesirup nehme?
Also ich nehme lieber Glucosepulver, weil Sirup ist ja dann wieder mit Wasser und dort setze ich ja dann nochmal extra Wasser dazu. Und das möchte ich nicht, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ist jetzt nicht schlimm, wenn man Glucosesirup nimmt, aber ich nehme Glucosepulver.
Mhm. Und ich hab gelesen, man könne das auch ersetzen, beispielsweise durch Honig oder andere Varianten. Ist das tatsächlich so?
Honig verhindert nicht das Auskristallisieren. Also wenn ich Honig nehme, lasse ich lieber Zucker weg.
Ah, okay.
Also es gibt halt bei den verschiedenen, die Zuckerarten unterscheiden sich halt in zwei verschiedenen Sachen. Zum einen in der gefühlten Süße, wie süß ein bestimmter Zucker schmeckt, und in der Stärke, wie sehr der Gefriervorgang unterbunden wird. Und je nachdem, welche verschiedenen Zuckerarten man in welcher Menge kombiniert, kann man das ganz gut steuern, damit das Eis eben nicht zu süß ist, aber trotzdem auch nicht stark gefriert oder eben nicht. Also man kann nicht einfach aufs Raten irgendeine Zuckerart mit einer anderen ersetzen.
Komplett ersetzen zum Beispiel.
Also in der Industrie werden ja auch häufig Dextrose eingesetzt. Und Dextrose, man hat dann Volumen.
Das ist einfacher
Traubenzucker, ja. Aber der Vorteil ist, dass die Süßkraft nicht so hoch ist wie Haushaltszucker. Genau. Und deshalb wird der auch gerne genommen.
Okay. Zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Herr Meinhardt.
Mit dem Stichwort Zucker machen wir gleich weiter, nämlich eine Frage aus Wuppertal. Gibt es Diäteis oder Diabetikereis? Tipps zum Selbermachen sind da an erster Stelle gefragt.
Ja.
Ja. Frau Seier. Also ich würde da anfangen, erstmal den Zucker wegzulassen natürlich und Glucose. Und dafür könnte ich Birkenzucker und Erythrit nehmen.
Okay. Verändert das die Eigenschaften von der Masse?
Ja. Also wenn ich jetzt Erythrit nehme, das macht das Eis schon sehr weich. Deswegen auch die Mischung mit Birkenzucker. Birkenzucker hat, ich glaube, 40% glykämischen Index. Genau, also nur von Haushaltszucker, genau. Also da muss man dann gucken, wie viel. Und man muss sich da auch rantasten. Also wenn man dann jetzt einfach ab heute ein Eis mit Erythrit und Birkenzucker macht, kann das sein, dass das auf die Verdauung geht ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, das ist Birkenzucker, das kennen wir auch aus Kaugummi, das ist das Xylit. Und wenn man zu viel davon nimmt, kann es zu Darmproblemen kommen, also Durchfall.
Genau, und deswegen immer sich langsam ranarbeiten und immer ein bisschen...
Aber grundsätzlich ist das durchaus möglich, da auch bestehende Rezepte abzuwandeln und auch, ich sag mal, vielleicht diabetikerfreundlich oder anderweitig freundlich aufzustellen.
Darf ich da nochmal kurz zu sagen?
Ja,
es gibt
gerne.
Ja die Diabetiker-Lebensmittel heute gar nicht mehr.
Genau.
Das hat man ja geändert und die Ernährungswissenschaft sagt, eigentlich können Diabetiker ganz normal essen, also auch Lebensmittel mit Zucker, halt dann aber das im Blick behalten und nicht ganz so viel davon.
Und der erhöhte Aufwand, ist das ein Grund, warum es so wenig Eisdielen gibt, die Diabetiker Eis verkaufen?
Ja, das ist schon sehr aufwendig. Und wenn ich dann nur zwei Sorten Diabetiker-Eis hätte in der Theke, ich sage jetzt einfach mal Diabetiker-Eis.
Ja, aber das wäre doch schon mal was.
Ja, aber dann die Nachfrage, warum macht ihr nicht vier, warum macht ihr nicht fünf und warum habt ihr nur Vanille und warum habt ihr nur Schokolade?
Ja, und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Shabazz aus den Niederlanden. Sie kommen aus Pakistan, habe ich gehört, und machen selber auch Eissorten. Ist das richtig? Hallo, Herr Schabas.
Hallo, guten Morgen in der Runde. Ja, das stimmt. Eis heißt Kulfi.
Kulfi.
Und das macht man mit Milchbasis. Das ist kein Wasser, aber Milch. Und damit braucht man Pistazien und Mandeln und ein bisschen Butter und Kardamom. Und, ja, und Zucker. Und das ist sehr, sehr populär in Pakistan und Indien. Aber leider kann ich das nicht in Niederlande oder Deutschland habe ich das natürlich noch nicht gefunden. Und glücklich kann meine Frau
deshalb machen Sie es selber.
Ja. Ja.
Ja, vielen Dank für diese Anregung. Das klingt ja tatsächlich auch ganz spannend. Frau Seyer, das sind ja Geschmacksrichtungen. In Deutschland kennt man vor allem die italienischen Eisdielen und das Gelato. Mhm. Aber Eis gibt es ja offenbar auch in ganz vielen anderen Weltregionen. Mhm. Und da kann man dann auch ganz andere Geschmacksrichtungen erleben, oder?
Ja, in Persien zum Beispiel ist Safraneis sehr beliebt mit Pistazien und Rosenwasser. Habe ich auch schon gemacht, schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Es ist gewöhnungsbedürftig durch Rosenwasser, das mag eben nicht jeder. Aber das ist zum Beispiel eine schöne Eissorte aus dem Orient.
Das klingt ganz spannend. Rosenwasser ist jetzt natürlich kein Alkohol, auch wenn das immer meine Assoziation damit ist. Was muss man eigentlich beachten, wenn man Alkohol in Eis mischt? Da ist ja auch in vielen Rum drin oder wenn man Rezepte variiert und da Alkohol reinmacht.
Also Alkohol macht das Eis weicher. Also man muss dann eben wissen, dass das Eis nicht so fest wird, wenn man es im Gefrierfach hat und rausnimmt und eher etwas weich ist.
Ja, vielleicht die nächste Frage.
Herr Kneschke, vielleicht können Sie einen Tipp geben zum Thema Sojaeis. Das wäre ja dann auch ein veganes Eis, danach wurde auch gefragt, aber vielleicht ja auch für Diabetiker geeignet oder Menschen mit Laktoseintoleranz. Sojaeis.
Man kann natürlich die Milch mit Sojamilch nennt man es nicht mehr, ne? Sojadrink.
Ersetzen. Milchname ist geschützt. Ja.
Bin ich ehrlich gesagt halt. Also ich mache es nicht, weil ich Milch konsumiere und insofern da nicht die Notwendigkeit sehe. Das ist ja auch ein Geschmacksunterschied. Aber prinzipiell, wenn man das möchte, ist das natürlich möglich.
Ja. Oder andere Tipps für veganes Eis?
Ja. Also ich empfehle hauptsächlich dann, sich an die Sorbets zu halten, weil man dann ohne, sag ich mal, viel Ersatzstoffe wirklich ein handwerklich gut gemachtes Eis in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen bekommen kann.
Frau Seyer, vielleicht bleiben wir noch mal einen kurzen Moment bei bei der Sojamilch, die keine Milch ist. Macht das einen Unterschied in der Verarbeitung? Kann ich einfach ein ganz normales Milcheisrezept nehmen und da die Milch durch Soja ersetzen?
Ja, können Sie. Sie brauchen ein bisschen mehr Zucker dann. Es wird auch nicht so cremig, weil ja die Sahne auch dann fehlt in dem Fall. Aber da könnte ich zur Not auch eine Pflanzensahne nehmen.
Okay. Oder Olivenöl oder so.
Naja.
Das vielleicht nicht. Okay.
Gehen tut alles.
Gehen tut alles, ob es schmeckt, ist eine andere Frage.
Gut, die nächste Kritik Frage. In einer E-Mail in vielen Eisdielen. Da gibt es 20 oder 30 Sorten und der Hörer schreibt, das macht doch die Eisdiele gar nicht alles selber. Das kommt doch aus dem Eimer, sagt er.
Okay.
Also, jetzt kommen wir ja vielleicht dann noch auf den Begriff. An vielen Eisdielen kann man ja auch dann noch lesen, eigene Herstellung oder aus eigener Herstellung. Wie viel wird da selber gemacht und wie viel wird da vielleicht auch geschummelt?
Ja, Frau Seyer, Hand aufs Herz, schummeln Sie.
Wir kochen mit Milch und mit Sahne und haben keine anderen, also keine Beutelchen, die wir mit Wasser anrühren und dann einfach in die Eismaschine schmeißen. Und dann kommt eben hinterher ein schönes Eis raus oder nicht schönes
ist,
Eis.
Ist das was, bei anderen Kollegen, wir müssen jetzt ja keine Namen nennen, aber was, wo Sie wissen, da wird schon mit gearbeitet oder eher nicht?
Doch, wird auch damit gearbeitet.
Also man kann das teilweise auch erkennen an der Anzahl der Sorten. Das ist natürlich ein K.O.-Kriterium. Also wer mehr als 25 Sorten hat, der schafft das zeitlich gar nicht. Man kann das teilweise auch, also dieses mit der eigenen Herstellung, finde ich, ist auch so ein Blendmittel. Weil natürlich, wenn man Pulver anrührt, dann macht man das selbst. Aber die Stoffe, also die Halbzutaten, sind halt einfach nicht mehr selbst gemacht. Deswegen richte ich mich danach nicht mehr. Und manchmal sieht man auch auf den Zutatenschildern, wenn da gewisse Firmen klein drunter stehen, dann ist es natürlich ein sicheres Zeichen dafür, dass die auch mit den Pulvern dieser Firmen arbeiten.
Frau Vogelpohl ist, ich wollte
es vielleicht ist wichtig zu wissen, dass Auslobungen wie hausgemacht oder handgemacht oder aus eigener Herstellung überhaupt nicht definiert sind. Also es ist vom Gesetz her nicht geschützt, kann jeder machen. Also es würde auch als hausgemacht oder selbstgemacht gelten, wenn ich das Pulver anrühre, gebe dann noch ein paar Früchte oder noch ein gekauftes Topping dazu, dann ist das auch aus eigener Herstellung. Aber das sagt ja nichts. Was habe ich eigen hergestellt?
Mit den vielen Sorten, das stimmt schon, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir machen es eben so, wir haben auch relativ viele Sorten, dass wir eben nicht jede Sorte jeden Tag herstellen. Ja. Wir stellen dann 3, 4, 5 Sorten an einem Tag her, dann eben in einer bisschen größeren Menge, und sodass das immer im rotierenden System ist.
Ich finde auch, also dann, man kann auch, geht das auch. An der Art der Sorten erkennen. Also es gibt mittlerweile auch relativ viele ausgefallene Sorten, die man als Pulver quasi kaufen kann. Aber es gibt dann trotzdem noch sehr exotische Sorten, wo man merkt, da ist ein Eismacher mit Leidenschaft dabei, der sich wirklich sowas selbst ausdenkt, weil man das woanders noch nie gesehen hat oder so.
Die nächste Frage.
Auch zu Hause wird oft ein Eis mit Leidenschaft gemacht. Und damit die Mutter oder Vater nicht so viel in der Eisdiele für die Kinder ausgeben muss, es ist ja auch eine Geldfrage. Und da gibt es Eistütenmischungen auch für zu Hause. Was ist davon zu halten? Es gibt sehr unterschiedliche, haben wir am Telefon gehört. Frau Vogelpohl, Sie nicken. Was ist zu empfehlen oder was ist eher nicht zu empfehlen?
Also wir können, erstmal ist es eine persönliche Geschmacksfrage. Und zweitens ist es für Verbraucher wirklich wichtig zu gucken, was das Zutatenverzeichnis so hergibt. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für Verbraucher zu sehen, erstens, was ist es für ein Eis? Ist es ein Eis mit oder ist es ein Eiscreme? Und welche weiteren Zutaten sind enthalten? Also ich kann erkennen, ist da echte Vanille drin oder ist da nur ein Vanillearoma drin? Das kann ich wirklich nur anhand der Zutatenliste. Und es empfiehlt sich immer, genau diese Zutatenlisten zu studieren.
Wenn es ums Geldsparen geht, würde ich ganz klar sagen, es lohnt sich nicht, weil im Grunde sind diese Fertigeismixe im Grunde eine Mischung aus Haushaltszucker, Glucose, Traubenzucker und Verdickungsmitteln. Und das sind alles ziemlich billige Zutaten, die man sich auch selbst zusammenmischen kann.
Und dann die Auswahl hat. Brombeersaft möchte Oliver Schmidt gerne verwenden. Es gibt eine schöne Farbe natürlich einmal im Eis. Da stehen ja vor allen Dingen Kinder drauf. Haben wir gleich noch eine Frage zu. Und die Frage, wie kann man den eindicken, dass es im Milcheis kommt und es nicht zu flüssig wird?
Würden Sie mit Saft arbeiten, Frau Seier, um ein Fruchteis herzustellen? Oder würden Sie das nur...
Also wenn ich mit Saft arbeite, muss ich davon ausgehen, dass Eis auch hinterher ziemlich hart wird. Also es wird härter, als wenn ich jetzt ein Püree verwende.
Also lieber tatsächlich nicht den Brombeersaft nehmen, sondern wirklich Brombeer als Mousse quasi.
Genau, also pürieren und dann, wenn ich die Kernchen nicht im Eis haben möchte, durch ein Sieb streichen, durch ein Haarsieb streichen und dann dieses Püree nehmen und zu Eis verarbeiten. Ob das jetzt ins Milcheis kommt oder als Sorbet,
spielt keine Rolle. Die Farbe. Kinder stehen so viel auf Farbe. Es gibt da Eis, Schlumpfeis haben wir gehört, am Telefon gibt es und vieles andere. Wie wird das gemacht? Und
ich hoffe, ohne Schlümpfe hoffe ich.
Warum die?
Doch, da kommen ganz viele blaue Schlümpfe rein.
Ja, was hat es mit der Farbe auf sich?
Wenn das industriell hergestelltes Eis ist, ist ja in der Regel, wenn ich es auch so im Einzelhandel kaufe, ja, die Hersteller gehen natürlich auch, die wissen, dass synthetische Farbstoffe beim Verbraucher nicht mehr gut ankommen und arbeiten dann mit Farbstoffen aus Pflanzen, Carotin zum Beispiel oder rote Beetesaft. Ja.
Nur bei Blau hat man es eben noch nicht ganz so geschafft, ne?
Das gibt es halt das Spirulina. Diese Algen, genau.
Algen, ja, genau.
Wenn man gerne Algen essen möchte, kann man das benutzen.
Schmeckt man das am Ende dann da raus?
Nein, schmeckt das in der Regel nicht.
Okay.
Softeis müssen wir noch ansprechen. Das war früher auch bei Kindern sehr beliebt. Gab es aus der Maschine, dann sind die in Verruf geraten, diese Maschinen, weil es Hygieneprobleme gab. Wie steht es um Softeis heute?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage für Frau Vogelpohl.
Ja, Soft Eis ist ja eine andere Herstellungsart. Da wird das Eis kommt direkt frisch aus der Maschine. Und das war in der Tat so, dass Soft Eis viele hygienische Probleme hatte. Das hat nachgelassen. Also die Hygiene ist sehr verbessert worden. Man weiß darum. Und die Lebensmittelüberwachung kontrolliert ja diese Eismaschinen auch regelmäßig. Und da gibt es lange nicht mehr so viele Verstöße, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Die nächste Frage.
Und wenn das die Maschine gut gewartet wird, kann man das unbedenklich?
Die muss gut gewartet werden und der Betreiber muss natürlich auch ein paar Hygieneregeln einhalten. Also die muss regelmäßig gereinigt werden. Also täglich muss so eine Softeismaschine gereinigt werden. Zwischendurch, wenn da was ausläuft oder wenn da mal mit der Hand dran gekommen ist, dann muss das auch gereinigt werden. Das sind halt wichtige Dinge.
Kann ich mit der Eismaschine auch selber Softeis herstellen oder ist das völlig falsche Gerät dafür, Herr Knischke?
Mit Einschränkung geht es natürlich, weil es ja, wie wir schon mehrmals gesagt haben, ja auch weicher aus der Maschine kommt und dann erst nachgefroren wird. Also wenn man es quasi direkt aus der Maschine als Nachtisch portioniert, dann hat es auch eher eine Softeis-ähnliche Konsistenz.
Okay.
Mascarpone nimmt eine Hörerin gerne. Dazu die Hälfte noch an mageren Joghurt, wenig Zucker, 5 Eier, das ist perfekt, schreibt sie. Okay. Also Mascarpone.
Eine Mascarpone ist quasi einfach nur fetthaltiger und dadurch ersetzt sie ja anscheinend den normalen Joghurt mit fettärmerem Joghurt. Das ist einfach eine Balance-Sache, wo das Fett denn letztendlich herkommt.
Aromen und Aromaersatzstoffe. Ganz viele sagen, künstliche Aromen will ich gar nicht, aber manchmal gibt es ja gar nicht so viel natürliche Aromen am Markt, sagt ein Hörer, der beruflich damit zu tun hat. Also wird da viel Ersatz genommen und ist also vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ich wüsste jetzt nicht, was man nicht in der Natur herbekommt, was man unbedingt im Eis braucht als Aroma.
Mhm. Beim industriell hergestellten Eis wird das schon gemacht. Also man muss wissen, dass die Aromenindustrie, das ist eine große Industrie, und Aromen haben ein sehr viel intensiveres Aroma, als das die natürlichen Früchte beispielsweise hergeben können. Und die Hersteller sagen auch, es gibt gar nicht beispielsweise so viel Erdbeeren, wie wir an Erdbeeraroma benötigen. Ja. Und da muss man gucken, welches Aroma wird eingesetzt. Das ist auch wirklich, finde ich, für Verbraucher nicht ganz so einfach. Es gibt beispielsweise das natürliche Erdbeeraroma. Da muss das Aroma tatsächlich zu 95% aus der Erdbeere stammen. Es gibt aber auch das natürliche Aroma. Und muss die Erdbeere überhaupt nicht dazugenommen werden. Da reicht es, wenn das biotechnologisch hergestellt wird. Und dann gibt es das Aroma. Und das ist, wenn man das liest, ist es immer synthetisch.
Frau Seyer, machen Sie auch die Eiswaffeln selber oder kaufen?
Nein, die kaufen wir zu.
Und vielleicht zum Schluss noch jeder ein kleines Rezept, ein kleiner Tipp, was Außergewöhnliches. Herr Knischke, fangen wir mit Ihnen an.
Ich hatte in den letzten Wochen sehr gerne immer wieder Holunderblüteneis gemacht, weil es ein Eis ist, was man wirklich nur zu der Zeit machen kann, wenn die Holunderblüten frisch sind. Und man macht dann quasi statt der Vanille, die man aufkocht, halt die gereinigten Holunderblüten mit in die Eismasse und holt sie dann vor dem Gefrieren wieder raus. Und es gibt einen unvergleichlichen Geschmack, den man so gut wie nie in einer Eisziele bekommen würde.
Vielleicht noch ganz kurz Ihr Tipp, Frau Seyer, was würden Sie anrühren?
Also ich bin im Moment so ein bisschen auf dem salzigen Eistrip. Also schon süß, aber mit Salz. Zum Beispiel ein salziges Erdnusseis.
Mhm. Und Frau Vogelpohl, was würden Sie sagen? Was würden Sie machen?
Also an Spezialeis bin ich im Moment, mag ich Tonka, Eis mit Tonka-Bohnen sehr gerne. Aber sonst bin ich ehrlich gesagt die traditionelle und nehme dann lieber so traditionelles Eis wie Vanilleeis oder Nusseis.
Damit geht unsere Sendung dann auch langsam zu Ende. Vielen Dank an meine Experten, Robert Knischke vom Blog eis-machen.de, Yüksel Seyer, Autorin der vor wenigen Wochen erschienenen Eisbibel, und Monika Vogelpohl von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und danke natürlich auch an allen Hörern, die sich hier mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz um das Thema Mietackern macht glücklich, Gemüsebauer für eine Saison. Kommenden Donnerstag der Marktplatz 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Jule Reimer mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihr geht es unter anderem um den Start des neuen Mobilfunkstandards 5G. Und das war's mit dem Marktplatz für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Stefan Römermann.